Was passiert mit all den Batterien aus E-Autos, wenn sie nicht mehr im Auto genutzt werden können? Und wie lassen sich daraus nachhaltige Batteriespeicher für die Industrie bauen? Darüber spreche ich mit Roman Alberti, einem der Gründer von Voltfang. Heute spreche ich mit Roman Alberti, Mitgründer von Voltfang. Er hat an der RWTH Maschinenbau studiert und erste Berufserfahrung konnte er als Energieberater und bei IGO sammeln. 2020 gründete er dann zusammen mit Afshin und David Voltfang. Das ist jetzt, wo du bist. Hi, Roman. Ich freue mich, dass du hier bist und dass wir heute über Innovation und Gründertum sprechen. Und ich bin gespannt auf deine persönliche Geschichte.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben jetzt gerade gehört, Voltfang gegründet als einer von drei Gründern. Was macht Voltfang?
Ganz grob gesagt ist es so, dass wir Batterien von gebrauchten Elektrofahrzeugen benutzen, zum Beispiel vom Tesla, BMW i3, testen die Batterien danach und bauen die dann in Häuser oder in Gewerbe ein, um dann, wenn man zum Beispiel tagsüber zu viel Sonne mit seiner PV-Anlage generiert, kann man den nachts dann auch benutzen. Das bedeutet, wir machen quasi die erneuerbaren Energien über den ganzen Tag hinweg zugänglich.
Okay, das klingt für mich jetzt erstmal total plausibel und naheliegend. Wie ist die Situation am Markt? Gibt es E-Batterien zuhauf oder ist es schwer, die zu bekommen? Wie seid ihr an eure Idee gekommen?
Also anfangs war es natürlich in der Anfangszeit ein bisschen was anderes. Da sind wir tatsächlich mit einem Anhänger ab nach Norwegen gefahren, haben uns da eine Batterie vom gebrauchten BMW i3 geholt, sind wieder hier zurück nach Aachen gefahren und haben dann erst unseren ersten Prototypen aufgebaut. Das waren die alten Zeiten. Jetzt ist es so, dass wir hauptsächlich Verträge mit großen Automobilherstellern haben. Und da ist es nicht so, dass wir gerade die End-of-Life-Batterien haben. Es gibt End-of-Life-Batterien, das bedeutet, das Fahrzeug hat den Rest seines Lebens erreicht. Und was wir hauptsächlich benutzen, das sind Entwicklungsfahrzeuge und Prototypenfahrzeuge. Bedeutet, BMW oder Audi testen die Batterie oder testen Teile des Autos und dann kommen die Batterien danach wieder zurück, weil die Fahrzeuge keine Straßenzulassung haben. Und das sind die hauptsächlichen Lieferungen, die wir gerade bekommen.
Okay, alles klar. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Das ist eine längere Story. Ich hole einfach mal so ein bisschen aus. Und zwar, Afshin und ich, wir kennen uns seit dem zweiten Semester, David seit dem dritten Semester, also wir kennen uns seit ziemlich langer Zeit, haben zusammen angefangen und haben es dann im vierten, fünften Semester zusammen Wohnmobil gekauft. Damals noch mit ein paar anderen Leuten. Wir waren eine Gruppe von 7 Kommilitonen, die gesagt haben, okay, was können wir den Sommer über machen? Und haben dann gesagt, okay, wir kaufen uns so ein altes Wohnmobil, 1980er Baujahr, Fiat Ducato. Das sind so die Dinge, wo du die über die Autobahn fahren, wo du dir denkst, okay, die fallen gleich auseinander. Ja. Genau, so ein Ding. Und das Problem dabei war, dass wir vor allem keinen Strom hatten, wenn wir auf irgendwelchen Festivals unterwegs waren. Das bedeutet, die Batterie ging immer leer, wir mussten immer aufladen. Erste Schlussfolgerung war, wir haben eine PV-Anlage aufs Dach gebaut und dann nach der PV-Anlage hatten wir natürlich das Problem, dass vor allem abends oder nachts es keinen Strom mehr gab und dann hatten wir nach Batterien geguckt und hatten dann bei eBay Kleinanzeigen geguckt und hatten da eigentlich nach irgendwelchen gebrauchten normalen Batterien geguckt, zum Beispiel Autobatterien, so die man normalerweise zum Autostarten braucht. Aber dann haben wir gesehen, es gibt da Tesla-Batterien, es gibt da BMW 3-Batterien. Und das war quasi die Initialzündung, dass wir uns überlegt haben, was passiert eigentlich mit den ganzen gebrauchten Elektrofahrzeugbatterien? Und das war dann vor 3 Jahren. Und dann während des Studiums ist die Idee so ein bisschen gereift. Wir haben überlegt, okay, was kann man in die Richtung machen? Ich hatte ein Praktikum bei Daimler gemacht, Afshin genauso. Wir haben gemerkt, das liegt uns einfach nicht so, sondern wir wollen irgendwas anderes machen. Irgendwas, was mit dem man was Sinnhaftes macht. Und dann direkt nach dem Studium sind wir dann mit Voltfang gestartet.
Okay, jetzt würde mich als erstes interessieren, kamt ihr eher von dem Spaß und der Freude am Ausprobieren an der Technologie oder war es schon immer auch der Wunsch zu gründen und erfolgreich ein Startup an den Markt zu bringen?
Tatsächlich, anfangs war es als Ingenieure eher die Produktbrille auf. Es war, wir wollten was Cooles entwickeln. So kam es auch dann dazu, dass wir während des Masterstudiums den ersten Prototypen entwickelt hat. Also wir hatten am Anfang immer diese Brille des Ingenieurs auf, was wir jetzt in der Zeit natürlich komplett abgelegt haben und da uns weiterentwickelt haben. Aber die anfängliche Idee war, des Produktes zuliebe und haben dann gemerkt, okay, was, wenn wir nicht einfach nur, weil die Anfangsidee war, wir bauen einen Prototypen, verkaufen den an unseren Nachbarn, verkaufen den immer einmal weiter. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und wir haben gesagt, nee, wir wollen hier was Größeres starten, wir wollen was anderes machen. Und dann sind wir in die Startup-Szene gekommen. Also es war quasi nicht, wir wollen Startup, wir entwickeln was, sondern wir entwickeln was, okay, wie kann man das zur Marktreife führen?
Okay, und gib uns mal ein Gefühl dafür, wie viel deines Aufwandes oder eures Aufwandes ist technische Weiterentwicklung und wie viel ist Vertrieb, Marketing und dies, das?
Die erste Mitarbeiterin von uns war die Designerin. Das heißt, wir hatten natürlich, wir drei als Ingenieure hatten immer das Produkt im Fokus, aber vor allem David hat es weiter vorangetrieben, hat gesagt, okay, vor allem in der Anfangszeit, wir brauchen eine Corporate Identity. Wir müssen das Ganze natürlich auch vermarkten, wir müssen ins Marketing, wir müssen all das in den Fokus rücken. Und das haben wir relativ schnell gemerkt, dass das eine der Punkte ist, die viele hier auch vor allem in Aachen nicht so beherzigen und dass das ein Vorteil für uns ist. Mhm. Und deshalb haben wir von Anfang an eine ordentliche Corporate Identity aufgezogen, haben gutes Marketing dazu gemacht. Deshalb am Anfang technisch und dann relativ schnell gemerkt, okay, wir gehen mit Marketing Hand in Hand und jetzt natürlich Sales wird immer ein größeres Thema. Und das merken wir, dass das auch einer der Hauptvorteile ist zu vielen Ingenieursunternehmen oder Startups, dass wir Sales immer weiter vorangetrieben haben.
Ich finde, man merkt euch das an. Also erstens natürlich rede ich sehr oft über Wolfgang, kriege von vielen mit. Unter anderem Sibylle Kolben, Oberbürgermeisterin in Aachen, hat euch als das Beispiel jetzt aus Aachen genannt. Und das hat ja auch einen Grund. Also ihr seid erstens gut zu erklären, aber zweitens sieht es auch immer ganz futuristisch aus. Insofern erstmal Kompliment an der Stelle. Ich würde gerne wissen, wie sehr hattet ihr mal so einen ganz großen Plan, ja, von, wir könnten noch das und wir könnten noch das machen. Wie stark habt ihr reduziert auf jetzt die Kernidee, die ihr technologisch als ersten Schritt umsetzt?
Das ist tatsächlich eine der Hauptknackpunkte. Also was ist in unserem Scope, was ist Fokus und was versucht man und probiert man aus? Natürlich in der Anfangsphase ist es so, man hat eine Idee, man hat noch einen relativ großen oder relativ kleinen Fokus und man probiert relativ viel in anderen Sachen aus. Das war auch der Grund, wir haben mit Heimspeichern gestartet, haben gemerkt, okay, Heimspeicher sind für Second-Life-Batterien leider nicht der Markt, sind dann umgeschwungen auf Gewerbespeicher und da muss man vor allem in der Anfangsphase relativ offen noch sein, auch zu sagen, okay, man geht in andere Bereiche rein. Aber vor allem, wenn man dann gesehen hat, okay, vom Markt validiert, hier kann man reingehen, das ist eine gute Sparte, dann kommt es immer mehr auf Fokus an. Und das ist das, was wir in der letzten Zeit immer mehr vorangetrieben haben, dass wir gesagt haben, es gibt richtig viele coole Bereiche, diese ganze Branche. Ich liebe die Branche, ich habe Energietechnik studiert, beziehungsweise bin da reingegangen. Und das gibt extrem viele Wege da. Aber du musst sagen, okay, was sind meine Kernkompetenzen? Und vor allem bei uns, was hat was mit Second Life zu tun? Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Hat was mit Second Life zu tun? Da können wir tiefer reingehen. Hat nichts mit Second Life zu tun? Okay, das müssen wir abcutten. Vor allem dieser Fokus in der jetzigen Phase, in diesem rasant wachsenden Markt, ist elementar, damit wir das Unternehmen dann auch erfolgreich machen können.
Okay, warum, also ich hätte jetzt gedacht, Heimspeicher ist sozusagen ein naheliegender erster Schritt, weil es ein dezentrales, kleineres Umfeld ist, fragmentierterer Markt. Was war der Grund gegen Heimspeicher und für Gewerbespeicher?
Vor allem, wenn man die Speicher zusammenschalten will, kann man sagen, man bringt jetzt 10 kleine Speicher auf den Markt oder man bringt einen großen Speicher rein, wo man das Gleiche bewirken kann, weil unsere Vision ist, so viel Kapazität wie möglich in den Markt zu bringen, um die Energiewende zu unterstützen. Und das ist bei kleineren Speichern nicht so möglich. Zusätzlich ist es so, dass wir, wenn man sich einen Speicher anguckt, besteht er eigentlich aus 3 Komponenten. Das ist einmal die Batterie, das ist dann das Gehäuse und zusätzlich der Wechselrichter. Und Gehäuse und Wechselrichter bringen andere Unternehmen günstiger auf den Markt als wir. Das heißt, wir müssen uns auf die Batterie konzentrieren. Und solange die Batterie größer in diesem Gesamtsystem ist, desto kostenvorteilhafter sind wir und desto wirtschaftlicher sind wir. Deshalb ist das auch noch ein Grund gewesen.
Okay, interessant. Ich meine, ihr geht mit Riesenschritten voran. Wir hören es gerade so, wie ihr technologisch das weiterentwickelt habt. Du hast schon gesagt, ihr habt einen Vertrag abgeschlossen mit Mercedes als Supplier. Was sind die Unternehmen, mit denen ihr gerade zusammenarbeitet? Was kannst du uns verraten?
Also wir müssen natürlich immer auf 2 Seiten gucken, weil normalerweise sagt man produziert mehr, man bekommt mehr geliefert, man bekommt günstigere Supply Chain quasi. Bei uns ist natürlich ein bisschen was anderes, weil unsere Supply Chain an sich auch ein Markt ist, der umkämpft ist, weil gebrauchte Elektrofahrzeugbatterien sind eine neue Ware, da muss sich erst ein Markt entwickeln. Wir merken das extrem, dass es ganz unterschiedliche Preise gibt, dass dieser Markt eigentlich noch nicht so wirklich vorhanden ist. Und da sind wir einer der Vorreiter. Und da ist es so, dass wir zum Beispiel, wie du gesagt hast, mit Mercedes einen Vertrag haben. Wir haben jetzt aber auch noch von anderen OEMs Audits, wo die uns quasi testen, okay, wie sieht das technisch aus insgesamt? Und haben da hauptsächlich von großen Automobilherstellern die Kunden, beziehungsweise sind wir da natürlich der Kunde. Und auf der Kundenseite, weil wer ist unserer Kunde? Das ist dann natürlich der, der unsere Batterie abnimmt. Und das ist dann beispielsweise Aldi oder auch viele mittelständische Unternehmen. Wir merken das hier, zum Beispiel in der Eifel haben wir 3-4 Kunden, die einfach produzierendes Gewerbe haben. Aber an sich, wo man das am besten auch verbildlichen kann, ist Aldi, dafür ist unsere Batterie auch gemacht, dass wir Lebensmitteleinzelhandel oder halt Unternehmen dieser Größe, dass die relativ hohen Stromverbrauch haben, eine PV-Anlage, sie wollen jetzt grüner werden insgesamt und die wollen wir unterstützen und genau darauf fokussieren wir uns.
Okay, das heißt, das geht auch immer einher mit erneuerbaren Energien auf dem Dach oder, keine Ahnung, Windrad auf dem Feld. Nur in dieser Kombination ergibt es Sinn.
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also das ist der einfachste Fall. Den kann man auch am besten erklären. PV-Anlage auf dem Dach und dann speichert man für die Nacht hinweg. Es gibt aber, wenn man tiefer in die Materie reingeht, auch noch andere Anwendungsfälle. Natürlich auch noch einfach zu erklären Notstrom, dass man sagt, okay, wenn jetzt der Strom ausfällt, wo man merkt, 70-80% unserer Kunden wollen auch Notstrom haben. Also das war uns davor gar nicht so bewusst, aber diese Angst ist einfach da, dass durch die erneuerbare Energien natürlich auch das Netz häufiger ausfällt. Und deshalb, das ist noch ein Anwendungsfall, aber auch sogenanntes Peak Shaving bedeutet, dass man quasi Unternehmen, wenn man viel Energie verbraucht, dann zahlt man, wenn man relativ viel Energie an einem Tag oder beziehungsweise in einer Sekunde verbraucht. Wenn man jetzt den Ofen anschaltet, eine Produktionsanlage anschaltet, dann zahlt man genau für diesen hohen Peak für das gesamte Jahr, dass man das Netz belastet hat. Und da kann man den Batteriespeicher auch für benutzen. Nennt sich Lastspitzenkappung oder Peak Shaving und ist ein anderer Anwendungsfall. Okay, also es gibt mehrere.
Interessant, das heißt also, Unternehmen sind natürlich gerade in Zeiten hoher Energiekosten angehalten, ihre Kosten einzusparen und an der Stelle gibt es eigentlich quasi mehrere Möglichkeiten. Ja. Und du sagtest auch gerade, das war euch nicht immer so bewusst, dass es diese speziellen Anwendungsfälle gab. Wie groß ist das Learning oder kannst du veranschaulichen, wie das Learning ist? Ihr sprecht mit Produktionsgewerbe, mit Mittelständlern und die erzählen euch erstmal so ein bisschen, wie die Problematik in der Unternehmenswelt aussieht, in der Industrie.
Genau, also Product Market Fit ist natürlich eine große Sache, wo wir viel gelernt haben und da auch wieder dieser Punkt, den wir am Anfang hatten, Sales getrieben natürlich auf der einen Seite, wo man sagt, okay, man guckt erstmal, was wollen eigentlich die Kunden, weil von der Brille, die wir am Anfang aufgesetzt haben, wir entwickeln ein gutes Produkt, wir bringen das im Markt, es verkauft sich. Das ist halt mitnichten so, sondern man muss gucken, was wollen die Kunden? Guck dann, was kann ich am Produkt verändern und bring's dann in den Markt, um die Probleme zu lösen. Und das war immer schon ein Vorteil, dass wir so nah am Kunden waren, so die Kunden befragt haben und dann wirklich auch andere Felder gesehen haben und wo wir uns als, sag ich mal, Außenstehende gedacht haben, das ist bestimmt ein Problem, war ein ganz anderes Problem. Und da haben wir dann immer mal wieder Anpassungen gemacht und haben uns dann in die Richtung bewegt, wo der Kunde auch gesagt hat, hey, hier habe ich ein Problem.
Was würdest du sagen, ist die Hauptschwierigkeit gerade? Ist es, neue Kunden zu akquirieren? Ist es, die Kunden überhaupt oder im Akquisegespräch zu überzeugen von der Leistung? Oder ist es eher technologisch, das zu liefern, was man versprochen hat?
Es ist dieser Gleichschritt, würde ich sagen. Also, dass du auf der einen Seite Supply Chain hast, du musst von Mercedes oder you name it, die Batterien bekommen, auf der anderen Seite Sales und dann die Produktion gleichzeitig hochzufahren. Also alles zu managen und alles in einer guten Balance zu skalieren, das ist bei uns das Problem, würde ich sagen, oder die Herausforderung, die wir gerade managen. Und das klappt auch so ziemlich gut, weil Sales zum Beispiel häufig natürlich ein Problem bei Unternehmen ist, bei uns jetzt nicht wirklich das Problem, weil es gibt viele Kunden und es gibt einfach die Nachfrage in dem Markt, vor allem bei den jetzigen Energiepreisen.
Okay, wie groß seid ihr jetzt?
Mitarbeitertechnisch haben wir gerade die 50 geknackt.
Okay, Wahnsinn. 50 Festangestellte quasi?
Also nee, nicht festangestellt, da noch ein bisschen weniger, aber genau, 50 all over all.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
30.
Okay, also spannend. In großen Schritten hin zu einem immerhin mittelgroßen Unternehmen. Ihr habt jetzt eine Fertigung gestartet, habt also quasi eine eigene Halle hier im Aachener Norden?
Genau, richtig.
Okay, wie sieht das aus?
Wir waren davor in Verlautenheide, also ein bisschen weiter außerhalb, und haben dann gesagt für den nächsten Step, okay, wir wollen jetzt eine eigene Produktionshalle und haben da jetzt 1000 Quadratmeter, also ich weiß nicht, wie viel ein Fußballfeld ist, es fühlt sich an wie ein Fußballfeld, so okay, ungefähr, wenn man mal so ein bisschen in Galileo-Sprache bleibt, aber genau, also so groß ungefähr, und da ist dann quasi die Produktion angebunden, das Battery Testing, weil wir haben natürlich die Herausforderung, Batterien sind immer schwierig auch zu versichern, zu handeln und sowas, deshalb haben wir noch 40 Fuß-Container, wo dann die Batterien drin getestet werden, und zusätzlich legen wir da auch noch Teile unseres Office rein, weil es natürlich ein Ding, dass man versucht, die ganze, alle Leute zusammen zu haben, damit auch die Kommunikation enger ist, weil irgendwann hat man das Problem, dann spricht Sales nicht mehr mit dem Entwickler und dann kennen sich die Leute nicht mehr, und das wollen wir natürlich nicht, und bleiben aber trotzdem noch hier in Aachen, hier um die Ecke, nämlich, oder beides ist in Aachen, aber das eine Innenstadt Aachen, nämlich im Bergdriesch, wo wir immer noch ein Büro haben, und das natürlich für alle Studierenden extrem leicht ist, kurz mal hinzugehen, da mal kurz ein bisschen zu arbeiten und dann wieder zurück in die Uni zu gehen. Also wir behalten beides.
Speaking of, heißt also, eine wesentlich spannende Gruppe für euch sind nach wie vor Studierende, die in Praktika, in Werkstudententätigkeiten bei euch tätig werden.
Absolut. Und das ist auch ganz klar der Vorteil hier in Aachen. Also wir haben lange überlegt, bleiben wir in Aachen, ziehen wir irgendwo anders hin, hatten überlegt, nach Berlin zu ziehen, wo wir dann gemerkt haben, okay, nee, wollen wir nicht, da geht jeder hin. Und dann haben wir gesagt, okay, Köln oder Aachen. Und das war so ein bisschen, wohin gehen wir? Haben Pro-Kontra-Liste logischerweise gemacht, haben lange überlegt und haben uns dann genau aus dieser Start-up-Szene heraus, dass es hier einfach um einiges besser ist, aus unserer Meinung nach, als in Köln, und aus den ganzen Ingenieuren und Ingenieurinnen heraus, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben hier, weil Köln natürlich auch seine Vorteile hat, vor allem zur Akquise von externen Leuten, kommen eher nach Aachen, Sales-Leute sind mehr in Aachen, aber für uns war von vornherein, oder nicht von vornherein, aber im Nachhinein dann klar, wir bleiben in Aachen.
Okay, was sucht ihr aktuell so?
Viel. Also wir suchen über HR bis hin zu Marketing, Ingenieure, Sales, Ingenieure noch am wenigsten, aber genau, alles drumherum wird händering gesucht, und vor allem Leute mit Erfahrung. Weil wir befinden uns gerade in dem Step, dass wir sagen, okay, wir waren bis jetzt Startup und jetzt gehen wir den Step zum Scale-Up oder zum richtigen Unternehmen, wie man uns auch definiert. Und da wollen wir mehr und mehr Erfahrung reinholen. Jetzt probieren wir schon, jedes einzelne Team mit einer erfahrenen Person auszustatten. Wenn keine intern, dann holen wir die extern rein. Aber in Zukunft wird da der Step sein, dass wir immer mehr Erfahrung suchen.
Da werden sicherlich einige Ingenieurinnen und Ingenieure traurig sein, dass ihr die nicht mehr so stark sucht. Wie selbstständig kann man arbeiten? Wie sehr kann man mitgestalten bei euch?
Das ist der Punkt, glaube ich, warum Leute zu uns kommen. Also es ist nicht des Geldes wegen, es ist, weil du mitgestalten kannst, weil du siehst, wie was entsteht. Und da ist es so, wir bauen gerade alle Prozesse neu auf, wir gucken, okay, in welche Richtung geht's. Natürlich mega viel Energie, auch manchmal natürlich Reibung, wenn so viel Energie irgendwo ist. Aber das alles in die gleichen Bahnen zu leiten, das ist natürlich dann wiederum unsere Aufgabe. Aber an sich, jeder, der gestalten kann, ist herzlich willkommen bei uns. Wir suchen auch immer noch nach Leuten, wir suchen auch noch nach Ingenieurinnen und Ingenieure. So ist es natürlich nicht. Also gerne bei uns bewerben. Wir machen es meistens so, dass wir erstmal Leute im Praktikum natürlich erstmal gucken, wie ist die Zusammenarbeit. Aber dann, bis jetzt ist, sage ich mal, noch niemand bei uns ausgestiegen, hat gesagt, nee, das hat mir nicht gefallen, sondern
okay. Bieten
da gute Perspektiven.
Du hast gerade darüber gesprochen, oder es erwähnt, dass ihr auf dem Weg seid zum Scale-Up, also jetzt das Wachstum in den Fokus nimmt und die Unternehmensstruktur professionalisieren wollt. Wo seid ihr, wenn man jetzt den Lebenszyklus eines Startups sieht, gerade in welcher Phase der Finanzierung und des Aufbaus?
Also ich würde sagen, klassisch Startup haben wir gerade abgeschlossen und sind jetzt dabei, quasi ins Scale-Up zu gehen. Wir haben mittlerweile seit 1.1. produzieren wir die Batteriespeicher. Wir verkaufen die ganz normal. Wir haben jetzt eine neue Investitionsrunde geraced, gerade vor kurzem.
Okay, also Series A oder wo seid ihr da?
Wie man's formuliert, Seed Plus nennen wir es gerne. Okay. Also quasi zwischen Seed und Series A. Aber genau, da sind wir gerade mit durch. Und also von allem haben wir gerade die Grundsteine gelegt, haben jetzt die, wir nennen es Kleinserie für dieses Jahr, was aber auch insgesamt 75 Speichersysteme sind, was schon ziemlich viel ist, und das jetzt zu scalen, ist dann die Aufgabe des nächsten Jahres. Von daher, Ende Startup.
Okay, darfst du sagen, wie viel ihr geraced habt?
Wir haben insgesamt um die 5 Millionen gelöst.
Okay, spannend. Und welche Rolle oder welchen Anteil hat das Funding in der aus dieser Raise-Runde, aus dem Seed Plus? Und welche Rolle spielt der Revenue Stream aus dem Geschäftsbetrieb?
Also vor allem für das Scaling brauchen wir weiter auch externes Geld. Wir sind noch nicht da, vor allem in der jetzigen Phase, noch nicht dabei, dass wir schwarze Zahlen schreiben können, können das aber auch bald schon erreichen. Das Problem ist, wenn man mehr Marktanteile kriegen will, was auch der Fall ist, weil nach unserer Vision wir möglichst viel, wie gesagt, Kapazität in den Markt bringen wollen und das möglichst schnell. Und um die Energiewende da zu unterstützen, und dafür wollen wir schneller wachsen und dafür brauchen wir wieder externes Kapital. An sich noch nicht, aber bald können wir schwarze Zahlen schreiben.
Also ich habe mich gerade gefragt, wenn ihr schwarze Zahlen schreiben würdet, werdet ihr dann überhaupt noch ein Startup? Weil das ist ja fast schon langweilig. Wenn du diesen Prozess jetzt Revue passieren lässt, gibt es Dinge, die ihr ganz anders gemacht hättet bei der Gründung, wenn ihr das jetzt quasi nochmal machen könntet?
Also ich würde sagen, wir hatten schon das meiste glücklicherweise ohne Vorwissen einigermaßen gut entschieden. Früher ein bisschen mehr Erfahrung reinholen, um Stolpersteine dann auch, kleine Stolpersteine dann quasi.
Erfahrung im Bereich Technologie oder im Bereich Unternehmensführung?
Unternehmensführung da in die Richtung, dass man früher einen erfahrenen Business Angel mit reinholt und sich da einfach quasi beraten lässt. Und was am Anfang so ein bisschen Zeit gekostet hat, würde ich sagen, frühzeitig hinter der Idee stehen. Man war halt am Anfang so ein bisschen okay, man probiert das mal so ein bisschen aus, wenn es klappt, ist cool, wenn es nicht klappt, ist nicht cool, bis wir irgendwann gesagt haben, hey, das ist unser Ding, wir machen das und go. Mhm. Und diesen Step, das hat ein paar Monate gedauert, ist natürlich auch nicht so lange, aber das hätte man früher machen können und da hätten wir früher mehr bewerkstelligen und gestalten können.
Okay. Wie war dein Studium? Hast du neben dem Studium viele andere Sachen gemacht oder war das auch schon immer eine Sache voll Fokus und dann das nächste?
Während des Studiums habe ich schon viele kleine andere Dinge gemacht, also quasi immer so ein bisschen mal die Fühler ausgestreckt, immer mal wieder als Werkstudent da gearbeitet, das gemacht, also Fokus des Studiums war nicht so da, aber dafür halt dann die praktischen Erfahrungen irgendwo gesammelt und das hilft einem bei sowas natürlich auch weiter.
Wahrscheinlich fast noch mehr, wenn man konkret an seinem Wohnwagen rumbastelt und dann eine eigene Batterie bauen will. Damit eng verknüpft sind ja eigentlich deine beiden Mitgründer. Du hast vorhin gesagt, mit denen du, die du seit dem zweiten und dem dritten Semester kennst. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die man immer wieder hört. Will man mit Fremden gründen? Will man irgendwie ein professionelles Verhältnis? Will man mit den besten Freunden gründen? Gibt es irgendwas dazwischen? Wie ist das für euch und wie war das für euch?
Also ich kann nur sagen, absolut dafür. Das ist natürlich aus der persönlichen Erfahrung, aber du hast halt einfach ein anderes Vertrauensverhältnis. Du weißt, wenn ich jetzt irgendwie da in den Seilen hänge oder wenn ich krank bin oder wenn irgendwas ist, du weißt, du hast Backup von jemandem, wenn ich irgendeinen Fehler auch von der Unternehmensführung gemacht habe, du weißt, ich habe Backup von denen, also es ist ein ganz anderes, also ich, was heißt ganz anderes, ich kann es mir anders, habe ich da wenig Erfahrung, aber du hast einfach ein Vertrauensverhältnis und weißt, wenn ich irgendwas nicht mache, machen es die anderen und steppen ein ohne irgendwelche Widerworte und deshalb aus meiner Perspektive kann ich das nur jedem empfehlen, mit Freunden und mit sehr, sehr guten Freunden zu gründen.
Wie viel Zeit verbringt ihr so in der Woche?
Das willst du gar nicht wissen, weil wir tatsächlich nicht nur zusammen arbeiten, sondern auch in der gleichen WG wohnen. Also wir haben uns ein Haus gemietet in der WG, von daher verbringe ich sehr viel Zeit mit den beiden. Aber mich wundert es persönlich auch, wir schlagen uns noch nicht die Köpfe ein, sondern verstehen uns sehr, sehr gut, obwohl wir privat und geschäftlich sehr, sehr viel miteinander
machen. Ja, vielleicht klappt das auch besser als Boyband, dass man einfach sagt, zusammenarbeiten ist ja am Ende doch nicht am gleichen Schreibtisch und man ist nicht auf einer Bühne zusammen.
Vielleicht ist es auch einfach das, dass wir die Arbeit noch nicht so als Arbeit verstehen, sondern für uns das einfach Spaß macht und wir das als Freizeit verstehen. Deshalb arbeiten wir eigentlich gar nicht zusammen.
Genau. Also ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja den Kollektiv auch mit Johannes Schäfer zusammen gegründet und es war zuerst eine Freundschaft und dann haben wir gesagt, wir wollen auch was gründen. Ein Collective Incubator ist es geworden und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ich könnte es mir aber auch nicht mit jedem meiner Freunde vorstellen.
Absolut. Also das ist glaube ich definitiv klar, aber ich glaube, das erkennt man auch frühzeitig und weiß, mit dem kann ich es mir vorstellen, mit dem kann ich es mir nicht vorstellen. Ja.
Sehr spannend. Ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen, wie du David und Afshin als Person siehst. Ich glaube, das müssten wir mal machen, wenn die auch dabei sind. Wenn wir in die Zeit, in die graue Vorzeit gehen, also bevor ihr gegründet habt, was war da dein Blick auf Gründerszene? Was war dein Blick auf Leute, die Unternehmen gründen, auf Startup-Stories?
Tatsächlich hatten wir, oder ich zumindest, relativ wenig Berührungspunkte mit Startups, mit Unternehmen. Mein Vater ist selbstständig, also als Ein-Mann-Betrieb, deshalb hatte ich da schon immer so ein bisschen Erfahrung, okay, wie sieht das aus? Da hat, man hat seine eigenen Freiheiten, also mein Dad legt sich vor 10 Uhr keine Termine zum Beispiel, also das ist natürlich eine Sache, die kann man sich normalerweise nicht erlauben. Aber Startup-Szene an sich, das war tatsächlich erst, als wir gesagt haben, okay, wir wollen mit der Idee das Unternehmen groß machen. Dann haben wir, sind wir in die Startup-Szene eingestiegen und dann haben wir die ganzen Impressions natürlich bekommen. Von daher kann ich vor der Zeit wenig dazu sagen. Ich hatte nicht eine wirkliche Meinung dazu. Ich fand es immer schon ganz cool, ganz attraktiv, aber bin nie tiefer eingetaucht. Und genau, nur jetzige Meinung kann ich natürlich.
Ja, und gab es auch ein Befremden mit der Szene oder so eine, also eigentlich wollen wir doch nur die Technologie entwickeln, wir wollen eigentlich gar kein Startup werden und diesen ganzen Business-Bums?
Nö, den gab's nie. Ich fand Unternehmertum immer schon interessant. Klar, Technik gedriven, sage ich mal, aber Unternehmertum fand ich immer schon interessant und find's jetzt diese Kombination von beiden natürlich noch interessanter. Also gab da keine Vorbehalte und
okay. Ja. War für dich klar, Maschinenbau und RWTH Aachen?
Nee, tatsächlich wollte ich damals, stand ich zwischen drei Entscheidungen, entweder Medizin, Pilot oder Maschinenbau. Und dann hatte ich mich zum Glück für Maschinenbau entschieden, weil ich glaube, mit den anderen beiden Berufen wäre ich nicht so glücklich geworden.
Das hebt jetzt den Maschinenbau sehr weit in die Höhe. War ein Aspekt auch, dass man mit Maschinenbau eben so konkrete Sachen machen muss. Ich meine, das sind beide anderen Beispiele Dinge, wo man in einen Job reinkommt und man weiß eigentlich, was man sein Leben lang macht, mehr oder weniger. Mhm. Bei Maschinenbau ist es nicht so klar.
Das war schon immer ein Punkt, weil ich hatte mir immer schon gedacht, da kann man sein eigenes Ding machen, unabhängig von Startup-Szene, sage ich mal, war Selbstständigkeit schon immer ein Thema, wo ich mir gedacht habe, ist eine ganz, ganz gute Sache. Als Vorbild natürlich durch meinen Dad, dass man das gesehen hat und ich immer schon attraktiv fand. Und von daher war das mitunter auch ein Beweggrund, ja.
Okay. Wir sind ja gerade auf deine Mitgründer gekommen. Vielleicht sagst du mal was dazu, wie ihr euch das aufteilt. Du hast gesagt, man hat ein Backup, kann ich sehr gut nachvollziehen. Arbeitet ihr arbeitsteilig oder habt ihr ähnliche Stärken und Schwächen?
Nee, wir haben jeder sein unterschiedliches Gebiet. Also Afshin leitet die Technik bei uns. Der ist der Analyst, der denkt alles von vorne bis hinten durch und macht alles und hat seine Vorteile in der Technik und kann das sehr gut. Und David ist bei uns eher der Kreative, der kommt mit neuen Ideen rein, kommt Visionen rein und das ist sein Gebiet. Und da fällt jetzt auch Finance drunter und HR und mein Gebiet ist Sales, Marketing und Product Development und Business Development. Das ist quasi meine Gebiete. Und ich bin der Typ, der eher sagt, hey, wir machen das jetzt einfach, wir bauen jetzt um wieder bei der Analogie zu bleiben, wir bauen die PV-Anlage einfach mal aufs Dach, wir gucken bei eBay Kleinanzeigen, let's go, wir schaffen das.
Okay, wo ist die Abgrenzung zwischen Product Development und der Technik dahinter?
Also von mir, ich gebe quasi den Input, oder Product Development war quasi, ich gebe den Input dazu von dem Kunden aus, was müssen wir quasi mit reinbringen. Also Product Development liegt bei Afshin, aber quasi Business Developing und daraus abgeleitet die Produkte.
Okay, verstanden. Und wenn du jetzt eure Skillsets siehst, geht, glaube ich, so ein bisschen daraus hervor, technische Kompetenzen und Sales und Kreativität, Marketing. Inwiefern habt ihr das, was ihr braucht, im Studium gelernt?
Ich sag mal so, das Studium war gut dafür, die Werkzeuge mit an die Hand zu kriegen, dass wir sagen, okay, wie geht man Probleme an? Von meiner einen Seite der Familie komme ich eher aus einer Künstlerfamilie, die jedes Mal komplett beeindruckt sind, wenn ich irgendwie ein Problem darlege und dann sage, okay, das und das und das ist die Möglichkeit, das kann man so machen und so würde ich das empfehlen. Also dieses logische Denken zu sagen, okay, wie bewerte ich das jetzt, irgendwelche Matrizen, die man weiß, okay, wie wertet man die aus und sowas in der Richtung, das ist der Vorteil vom Studium. an sich muss ich sagen, das Technische an sich habe ich jetzt nicht so viel, also teilweise natürlich gebraucht, aber das ist nicht der Vorteil, den man, glaube ich, genießt. Und vor allem noch, um auf die RWTH zurückzukommen, dieses eigenständige Arbeiten und sich durchbeißen, könnte ich mir vorstellen, dass das hier um einiges mehr abverlangt wird, weil hier interessiert es halt niemanden, wenn du durch Mathe 1 fällst oder durch Mathe 1 zweimal fällst oder dreimal fällst, whatever. Das ist quasi egal. Das motiviert natürlich intrinsisch zu sagen, okay, ich will es mir selber beweisen. Und das ist ein Punkt, den man, glaube ich, auch im Studium sehr gut lernt.
Und was hätte man vielleicht besser an der RWTH im Studium vermitteln sollen, damit das noch besser geht?
Tatsächlich, dadurch, dass ich diese Startup-Szene ja auch nie kennengelernt habe, ist genau das, was quasi ihr tut, ein Weg, wo man Leute früher abholen kann. Dass man nicht sagt, okay, nach dem Studium, ich habe eine Idee und ich mache das jetzt. Und klar, dann hilft das auch ungemein, um zu sagen, okay, man kommt in die Community mit rein. Aber früher die Leute schon zu catchen, zu sagen, erstes, zweites Semester, es gibt andere Wege, als nur zu sagen, okay, ich fange jetzt bei Daimler oder bei McKinsey an oder sowas in der Richtung, sondern zu sagen, es gibt noch einen anderen Weg. Und das ist der Weg, sein eigenes Unternehmen zu gründen und hier lang zu gehen. Aber das muss halt durch Publicity und genau durch eure Arbeit quasi weiter vorangetrieben werden.
Okay, spannend. Also es geht dir in erster Linie um Sensibilisierung für dieses Thema, viel mehr als für die Vermittlung von den Kompetenzen, weil man muss sowieso schauen, was man am Ende braucht und das muss man sich selber drauf schaffen.
Genau, also okay. Die Kompetenzen, wenn du Bock zu hast, dann bringst du dir die bei, dann schaffst du das. Aber erstmal zu sensibilisieren, zu motivieren und den Weg aufzuzeigen, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ausbaufähig ist natürlich immer noch, aber jetzt natürlich zum Glück angegangen wird.
Ausbaufähigkeit. Was glaubst du, könnte man konkret verbessern?
Im Studium vielleicht, also ich überlege einfach mal, im Studium Kurse mit reinzubringen, die dafür auch wiederum sensibilisieren, die sagen, okay, es gibt die Möglichkeit und das nicht unbedingt dann XY-Methode beizubringen, sondern zu zeigen, okay, das macht Spaß, da kann man was machen und wieder diesen motivierenden Faktor in den Fokus zu rücken.
Wie seid ihr zum Collective Incubator gekommen?
Wir sind damals über Google, glaube ich, tatsächlich auf euch gekommen. Also als wir angefangen haben, habt ihr ja gerade ungefähr gefühlt auch angefangen. Das heißt, es war ja einigermaßen Hand in Hand. Und ich nehme an, wir waren eine der ersten Startups, so die das Ganze durchlaufen haben.
Ja, oder? Das Spannende ist eigentlich, dass wir natürlich irgendwie einen Scope hatten und dachten so, ja, die und die und die werden schon irgendwie kommen. Aber es war doch überraschend, wer alles kommt, den man vorher nicht gesehen hat. Witzigerweise ist Google tatsächlich unser stärkster Kanal. Also Leute, die irgendwas suchen und dann bei uns bei Google Maps, Google Business und so weiter finden, finde ich immer wieder witzig, weil das sind irre Zahlen, ja. Wie oft man da irgendwie geklickt wird. Okay, dann Collective Incubator, einer der ersten, wart ihr schon im Pop-Up dabei? Oder
erst genau, waren okay. Wir auch schon.
Und inwiefern hat euch der Collective Incubator zum Erfolg verholfen oder dazu beigetragen, dass ihr jetzt das machen könnt, was ihr wolltet?
Also vor allem in der Anfangsphase, wenn du halt wirklich gar nichts hast und noch nicht mal bei euch war es quasi erstmal die Büros, dass wir da gesagt haben, hey, wir haben eine Möglichkeit, wo wir uns hinsetzen können, wo wir die Idee einfach weiter vorantreiben können. Also diese Startmöglichkeiten waren da einfach extrem und jetzt natürlich immer noch vor allem auch Mitarbeitende zu akquirieren, die Nähe zu den Initiativen, wo man weiß, hey, die Leute, die da rumspringen, sind einfach extrem smart, extrem motiviert und genau das ist das, was wir logischerweise auch suchen. Also am Anfang vor allem Büroräume und die Möglichkeit, die Ideen zu entwickeln und dann später dann eher in die Richtung Community.
Jetzt seid ihr ein Stück weit Gründungsexperten für euer Feld geworden durch dieses Hands-on-Arbeiten. Welche Rolle kommt Universitäten allgemein zu bei der Gründung? Also verlässt man einfach die Uni, verlässt die Stadt, tschüss, kann trotzdem gründen oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich super sinnvoll im Umfeld der Uni zu machen?
Also um vielleicht das so ein bisschen weiter auszuholen, weil wir tatsächlich einer unserer ersten Inkubationsprogramme, wenn nicht sogar das erste Inkubationsprogramm war Tech Founders, das ist ein Programm in München und die haben das am Anfang, glaube ich, umgesetzt und genau das machen wir jetzt ja quasi hier in Aachen zum Glück auch und geht ganz gut voran. Das ist halt diese Verbindung, wir haben eine extrem gute Grundlagenforschung, wir haben extrem smarte Leute, die sind gut ausgebildet. Und dann haben wir einen guten Mittelstand. Und dann zu sagen, okay, wie closen wir diesen Gap in der Wirtschaft, dass man sagt, man kriegt dieses Wissen wirklich auch in den Mittelstand rein, gibt es natürlich mehrere Wege und Familie Quandt hat das mit in München umgesetzt und hat gesagt, okay, wir schaffen eine Area, wo wir Investoren reinkriegen, Mittelstand reinkriegen und die Universität mit dabei ist. Und genau das sollte, glaube ich, auch die Aufgabe sein von dem Plätzen wie diesem hier, zu sagen, wir schließen diese Mitte, können Startups gründen, haben das Kapital auch noch mit da und dann kann man das Ganze wieder in den Mittelstand und die Ideen quasi da reinpushen. Und das genau ist die Aufgabe der Universitäten, diese Grundlage zu schaffen, aber dann halt auch diesen Schritt weiter zu gehen und da diese Transformation oder diesen Schritt weiter dann auch zu ermöglichen, wo es, glaube ich, gerade noch ein bisschen hakt häufig an deutschen Universitäten. Mhm.
Ja, also das Konzept, das du angesprochen hast aus München, ist Unternehmertum. Genau. Der Benchmark in Deutschland, meiner Meinung nach, von allem, was ich gesehen habe im europäischen, in Zentraleuropa. Die haben ein paar Jahre Vorsprung, 20
das,
knapp.
Das holen wir doch locker wieder auf, genau, ich bitte dich.
Genau, aber das ist, glaube ich, das, worauf wir abzielen, genau dieses Ökosystem zu schaffen. Und ich bin ganz gespannt, was sich da noch tun wird in den nächsten Jahren. Wir haben ja das große Glück, dass das Land NRW jetzt auch mit großen Schritten voranschreitet und sagt, wir müssen Startups mehr fördern. Wir sind der dritte Gründer-Hotspot neben Berlin und München in Deutschland. Ich finde es total cool, dass ihr mit die ersten war, die das genutzt haben und dass man mit euch ja auch immer einen guten Use Case hat, den man präsentieren kann. Wo siehst du Voltfang in 5 Jahren?
Also zurzeit sind wir durch unsere Batteriespeicher natürlich relativ asset-lastig. Also wir bringen unsere Batteriespeicher in den Markt, wir haben dann die Kapazitäten da. Aber was wirklich in der Zukunft relevant wird, wo ich auch extrem Lust habe, mit reinzustarten, ist Energiewende an sich bedeutet. Wir machen das Ganze dezentral, was ja auch so schon der Fall ist, aber wir verknüpfen das Ganze und dann kann man den Strom von A nach B schieben. Man macht quasi ein virtuelles Kraftwerk aus seinem Batteriespeicher und kann damit insgesamt die Energiewende unterstützen, weil zurzeit ist es häufig noch so, man hat seine Brille vom Unternehmen auf, man sagt, man optimiert auf das Unternehmen hin, bedeutet man eine PV-Anlage, man speichert den Strom tagsüber und nutzt ihn dann nachts, aber vielleicht ist ja nachts extrem viel Wind und nachts brauchen wir gar nicht den Batteriespeicher, müssen wir gar nicht jetzt gerade einspeichern oder ausspeichern, sondern wir können halt zu anderen Zeiten viel, viel besser ein- und ausspeichern, weil da das Netz viel, viel mehr belastet. Das heißt, wir müssen diese Brille von einem Unternehmen und von diesem Kleindenken absetzen und müssen sagen, wir müssen ganz Deutschland als einen Energiemarkt betrachten. Und genau da teilzuwerden, da hat, glaube ich, jeder aus unserem Team Bock drauf und da wollen wir auch alle hin und da sehe ich Voltfang auch in der Zukunft.
Alles klar. Wie viel ist das Hardware und wie viel ist davon Software?
Das wird natürlich dann immer mehr softwarelastiger. Also gerade ist natürlich viel Hardware. Wir bekommen die Batterien, wir testen die, wir bauen die ein. In Zukunft, durch die Digitalisierung des Strommarktes, gehen wir immer mehr in die Richtung Energiemanagement, in die Szene rein und das wird dann immer softwarelastiger.
Und habt ihr eine Art Exit-Szenario? Wollt ihr es irgendwann verkaufen oder wolltet ihr das im besten Fall so groß wie möglich machen?
Also ich sag mal so, uns macht's gerade Spaß, das, was wir machen. Wir haben Bock drauf, wir gehen jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit und das ist erstmal unser Approach, wo die Reise hinführt, ob wir das dann exiten, ob wir ein IPO, ob wir mittelständisches Unternehmen werden, das ist, sage ich mal, komplett offen. Wir haben einfach Bock, was wir gerade machen.
Alles klar, klingt sehr, 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 sehr cool. Letzte Frage. Wir leben in einer Zeit, in der es globale Herausforderungen gibt wie sonst selten. Der Klimawandel, die Probleme der Lieferketten, vieles, vieles mehr. Und wir sind der Überzeugung, dass Studierende, Professoren, Forschende, Unternehmen, Startups, Politikerinnen, Politiker alle zusammenarbeiten müssen, um diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Was ist dein persönlicher Anteil daran? Wo kannst du mitwirken? Wo willst du Teil von dieser Problemlösung werden?
Also wir wollen eine Plattform bieten, wo Leute einsteigen können, die wirklich was bewegen wollen und auch ihren Teil zur Energiewende beitragen können. Dass sie sagen, hey, ich habe hier einen Arbeitgeber, der Teil dieses Ganzen ist, der mir was ermöglicht, wie du gesagt hast, einfach gestalten zu können und das halt nicht in irgendeinem Nischenmarkt oder irgendeine kleine Aufgabe zu haben, sondern wirklich dann die Energiewende in Deutschland umzusetzen.
Sehr cool. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Offenheit. Ich hoffe, dass wir noch oft von euch hören und viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
zwei Wochen spreche ich mit Lilian Spich, Co-Founder und Geschäftsführerin von Scilab, einem der derzeit vielversprechendsten Startups im Bereich End-to-End-Batterie-Recycling. Und bis dahin, habt eine gute Zeit.